Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hey, heute eine Folge, für die ich mich rausgeputzt habe.
Du bist so schick.
Ich habe zum ersten Mal seit langem
eine Hose an.
Eine Hose an, tatsächlich. Also ich bin häufig in Jogginghose hier und mit häufig meine ich fast immer, weil es ist kein visuelles Medium.
Gott sei Dank für beide von
uns. Gott sei Dank. Und seit langem mal wieder eine Hose an, weil ich mir das jetzt vorgenommen habe, häufiger richtige Hosen zu tragen. Nachdem ich ein Video gesehen habe von einem Navy SEAL Ausbilder,
geil,
der erzählt hat, warum er jeden Morgen sein Bett macht und was ihm das irgendwie gezeigt hat. Kennst du das Video?
Ich kenne dieses Phänomen, dass die sagen, dass das fast so was Meditatives ist.
Ja, nicht ganz. Er meinte halt, also er hat dann erzählt, wie er damals in der Ausbildung war und er und die anderen Leute wollen halt krasse Tötungsmaschinen werden, heftige Navy SEALs und ihr Instructor, den ich mir immer so vorstelle wie in jedem Film, wo die mit so einer Cowboy-Mütze, die immer schreien.
Ja, so wie bei Full Metal Jacket.
Ja, genau. Ja. Wie bei Full Metal Jacket, dass er dann den einfach so ganz nah ins Gesicht kommt und schreit. Aber die haben dann, er hat dann darauf bestanden, dass sie jeden Morgen ihr Bett machen. Und es wurde wirklich 10 Minuten lang jedes Bett inspiziert. Und jahrelang hat sich dieser Typ gefragt, sag mal, wieso? Warum? Also wenn ich irgendwie in einem Kriegsgebiet bin, wird jetzt meine Bettmach-Skills wird mich jetzt da nicht retten. Warum ist das so wichtig? Bis ihm irgendwann aufgefallen ist, jeden Morgen, nachdem er aufwacht und sein Bett macht als Aufgabe, und nachdem dieser Instructor kommt und sagt, ja, du hast das Bett gut gemacht, ist er so energiegeladen in den Tag gestartet, weil er bereits eine Aufgabe erfüllt hat. Egal wie klein oder wie mondän diese Aufgabe ist oder wie nebensächlich die wirkt, der Tag ist direkt produktiv gestartet.
Das kann ich nachvollziehen. Also ich bin ja auch jemand, den so, wenn ich mir meine To-Do-Liste, ich habe so eine To-Do-Liste des Todes, ne?
Ja.
Wenn ich mir die im Ganzen angucke, dann schaffe ich den Tag nicht und schaffe die Woche nicht und schaffe gar nichts und will eigentlich nur in Fötusstellung irgendwie vor dem Fernsehen liegen und gar nichts machen. Aber wenn man sich so einzelne Sachen rauspickt und sagt, heute schaffe ich eine Sache, das ist dann schon mal ein positives Gefühl. Und wenn man das in der Früh schon mit so einer kleinen Sache startet, das ist schon gut. Ich mache immer nicht direkt das Bett direkt morgens, weil ich das nicht mag, wenn das noch so warm ist vom Liegen. Ich warte immer ab, bis das Bett ein bisschen abgekühlt ist und mach's dann.
Aber was heißt bei dir Bett machen? Weil ich mache auch mein Bett, aber ich falte einfach die Bettdecke und leg sie hin.
Nee, schon aufschütteln.
Richtig aufschütteln.
Ja, richtig, dass man was hört. Also, dass so richtig die Federn in der Decke schon so richtig rascheln und dass sie halt wieder so aufgeplustert und flauschig
ist. Okay, das ist schon für Fortgeschrittene.
Ja,
aber,
machst du nicht?
Nee, das mache ich nicht. Ich falte einfach die Decke.
Aber bist du niemand, der, also eine der schlimmsten Sachen auf der ganzen Welt ist, wenn die Bettdecke und der Bettbezug nicht mehr 1:1 aufeinander sind. Also wenn die Decken von deiner Bettdecke nicht 1:1 in dem Bettbezug drin sind, sondern wenn das so komisch drin hängt.
Ja, was du meinst. Jetzt, weil das da drin so komisch drin hängt.
Ja, genau. Also, dass du, wenn du an dem Bezug ziehst, dass du wahnsinnig viel von dem Bezug
aber wenig von
der Decke hat das, genau. Also, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich finde, der Bezug muss sich fast kondomartig über die Decke selber drüber schmiegen.
Ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit, Leute zu bestrafen, die normalerweise straffrei davonkommen würden.
Ja.
Wenn so eine Gefängnisstrafe zu hart ist, aber auch eine Geldstrafe irgendwie zu hart oder wenn es eher so ein Kavaliersdelikt ist, kann man auch sowas einführen und sagen, der Beschuldigte wird verurteilt, 2 Monate lang Socken zu tragen, die mal so leicht abrutschen von den Knöcheln.
Oh, ja, das finde ich keine schlechten Bestrafungen.
Mit Bettbezug zu schlafen, der ein bisschen zu groß ist für die Bettdecke da drin.
Ja, das finde ich nicht so schlecht. In Amerika geht es hundertprozentig, oder?
Mit Sicherheit.
Also, oder auch so Sachen wie, keine Ahnung, die Bändeln vom Kapuzenpullover dürfen nicht gleich lang gezogen sein.
Und das ist auch so ein Bewährungshelfer, der immer wieder kommt und kontrolliert.
Genau. Musst du dich melden.
Die Handschuhe müssen immer ein bisschen zu lang sein, sodass davor über der Fingerkuppe immer noch so ein bisschen Platz ist, dass man nicht so richtig greifen kann.
Die nächsten 2 Monate müssen sie neben jemandem sitzen, der die ganze Zeit mit den Knöcheln knackt.
Oh nein. Oh. Ja. Oh, haben wir es gehört? Naja, aber egal.
Also ich kann nicht meine Bettdecke, mein Bett aufschütteln, wenn es noch schlafwarm ist.
Ja.
Weil ich dann das Gefühl habe, diese Wärme, das muss irgendwie die Nacht muss einmal so abziehen.
das verstehe ich. Naja, ich habe auf jeden Fall mit dem Bettmachen jetzt noch einen zweiten Schritt dazu genommen, und zwar eine Hose anziehen, weil ich gerade in der Phase bin, ich schreibe gerade den nächsten Roman, wo ich nur zu Hause arbeite. Und es gibt keinen Grund für mich, irgendwas zu machen. Ich muss nicht duschen, ich treffe ja niemanden.
Deine
ich
bin Freundin einfach allein so, daheim. What the fuck?
Ja, die geht halt arbeiten.
Ja.
Und ich habe gemerkt, nach dieser Rede von diesem Instructor, diesem Navy SEAL, dachte ich, ja, er hat recht. Jetzt starte ich jeden Morgen damit, dass ich mir eine Hose anziehe, dass ich mein Bett mache, damit schon so eine Fallhöhe entsteht.
Ja, verstehe ich.
Wo ich, also wenn man nichts macht, dann der Absprung von nichts machen zu viel machen ist viel größer als so ein bisschen was machen und von da aus dann noch ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr.
Ja, und vor allem der Schritt von nichts machen zu sich komplett gehen lassen und verwahrlosen, der ist sehr klein.
Der ist sehr, sehr klein. Man kommt den Berg wesentlich einfacher runter als hoch.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
Aber deswegen auch, wenn ich eine To-Do-Liste mache, erster Punkt, To-Do-Liste machen, abgehakt. Punkt, ersten Punkt auf der To-Do-Liste abhaken, abgehakt.
Ich habe auch lang keine Jeans mehr angehabt, bin immer in Jogginghose. Dazu muss man aber sagen, dass meine teuersten Hosen sind Jogginghosen. Also ich habe wesentlich elegantere Jogginghosen als Jeans. Deswegen finde ich es wieder komplett okay, wenn ich nur in Jogginghosen rumlaufe.
Ja, finde ich auch okay.
Es ist das Gefühl.
Ich finde den Job des Drill Instructors aber auch faszinierend, weil ich mir nicht sicher bin. Ich kenne den nur aus so Filmen wie Full Metal Jacket.
Ja, und aus so Dokumentationen von Galileo Big Picture.
Stimmt.
Irgendwie sowas wie so Bootcamp für schwer erziehbare Jugendliche.
Genau.
Oder so Jugendliche, wo die Eltern einfach keinen Bock haben, die selber zu erziehen und die dann dahin schicken.
Ja, das sind Formate, die habe ich noch nie gesehen, aber ich sehe häufig auf Kabel 1 oder so
genau
Werbung
so
dafür.
So was ist das.
Jenny ist mit 16 schon 10-mal schwanger gewesen und hat keinen Respekt für ihre Eltern. Dann kommt so ein Schnitt dazwischen, wie sie ihre Mutter anschreit.
Ja.
Doch das wird sich ändern. Und dann wird sie irgendwie ins Kloster geschickt oder zu so einem Drill-Instructor, der sie einfach anschreit.
Ich glaube, es bringt gar nichts, oder?
Ich glaube auch, das bringt gar nichts.
Du warst auch nicht bei der Bundeswehr, oder?
Nein, ich war nicht bei der. Warst du bei der Bundeswehr?
Nee, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich musste aber auch kein freiwilliges soziales Jahr machen und keinen Zivildienst machen und so. Ich muss gar nichts machen. Das habe ich schon mal erzählt, oder?
Weiß ich nicht.
Dass ach ich doch, einfach
du, bei der Muster, du warst aber bei der Musterung, ne?
Ich war bei der Musterung. Das war einer der lustigsten Tage meines Lebens. und ich habe einfach behauptet, ich bin laktoseintolerant. Und dann.
Das reicht,
um. Das damals, das ist sehr lang her. Und dann. War halt so, ja, und sind Sie Kriegsdienstverweigerer? Dann war so, ja, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Und dann haben die gesagt, ja, aber das mit der Laktoseintoleranz, das müssen wir mal testen lassen. Da brauchen wir aber ein ärztliches Gutachten. Ich so, fuck, mein Leben lang nichts anderes getrunken als Milch und irgendwie Eis gefressen und so. Weit weg von Laktoseintoleranz. Und dann meinten die aber, da kommt noch mal ein Schreiben zur Aufforderung, dass ich dieses Gutachten einreichen muss. Und es kam irgendwie ein halbes Jahr nicht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ergreife ich mal selber die Initiative und gucke einfach mal, ob ich laktoseintolerant bin. Und dann war ich beim Arzt, schätze ich raus, bin laktoseintolerant.
Ja, das ist Karma.
Und dann habe ich das da hingeschickt, da war nie wieder was gehört und da war damals alles scheißegal.
War denn völlig wurscht?
Ja, ja.
Ja, ich habe nur gehört, also ich bin aus der Generation, bei der das einfach überhaupt nicht Thema war, weil ja. Es gab weder Zivildienst noch Wehrdienst oder was auch immer, sondern es war einfach so, ich hatte auch ein Jahr kürzere Schulzeit. Also es war so mit 17, musste ein Abitur machen und dann fang an mit irgendwas.
Ja.
Und ich habe aber gehört, dass wenn man gesagt hat, zum Beispiel man ist Pazifist, dass man da auch so einen Fragebogen oder so machen muss. Nee,
also ich habe auch gesagt, ich bin Pazifist. Und
wenn sie mir nicht glauben, dann zeige ich ihnen das mit Gewalt.
Genau. Und dann musste ich so ein Erklärungsschreiben schreiben, woher das kommt. Also du musst es begründen, warum du Pazifist bist. Und ich hatte einfach was Copy-Paste aus dem Internet mir rausgesucht und dann, das wurde abgelehnt. Weil, also ich habe das halt dann dahin geschickt und dann meinte der Bund so, ja, nee, das kennen wir schon. Das schicken wohl mehr Leute. Und dann habe ich noch ein Schreiben geschrieben und das muss ich mal suchen. Ich wette, das ist noch irgendwo auf dem alten Computer bei meinen
Eltern. Wo du erklärst, warum du Pazifist bist.
Ja, weil da war nämlich drin, dass mein Großvater irgendwie beide Arme im Krieg verloren hat und so, also völlig übertrieben mit allem, nichts davon.
Nichts davon ist wahr.
Alles, nee. Alles komplett, komplett erlogen. Aber das muss ich mal krass. Raussuchen. Und das wurde genommen. Dann, genau, ich wurde dann wieder. Musst du dann gar nichts machen, musst auch nicht Zivildienst machen. Okay. Aber im Nachhinein denke ich mir so, viele Freunde von mir haben im Zivildienst echt auch viele neue Freunde kennengelernt und echt ja, da einige Stories mitgebracht und so. Und so Zivildienst, glaube ich, wäre schon irgendwie auch cool gewesen.
Ich glaube, das ist auch sehr, also das wird immer wieder gesagt, das glaube ich auch, ist sehr charakterbildend, aber ich verstehe nicht so ganz, warum das, also warum sich das ausschließen muss, dass man was Gutes für die Gesellschaft tut und ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist und angemessen entlohnt wird. Weil es wird dann, also es ist ganz komisch, dass es dann einfach, man arbeitet ja kostenfrei
ja,
oder so gut
Kost wie. Kost und Logis, glaube ich. Ich weiß aber auch nicht, wie das jetzt inzwischen ist. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vielleicht soll man lernen, auch ohne ordentliche, also soll man gleich fürs Leben lernen, ohne ordentliche Bezahlung zu arbeiten?
Ich weiß es nicht. Also ich bin sehr großer Freund davon zu sagen, es sollte irgendwie Pflicht oder zumindest mit starken Vorteilen verbunden sein, ja. Mit starken Anreizen verbunden sein, irgendwie ein Jahr lang nach dem Abitur mit 18 oder was auch immer, entweder irgendwie Zivildienst zu leisten oder in einer Einrichtung zu arbeiten, die gesellschaftlich wichtig ist. Aber ich finde es komisch, dass man da einfach, dass alle damit cool sind, dass man dann so mit 18 einfach ein Jahr kostenfrei sich ausbeuten lässt.
Ja, ja, stimmt schon.
Naja, egal, wir sind abgedriftet. Wir waren beim Grillinstruktor.
Oh, Grillinstruktor wäre meins.
Ich zieh das Würstchen durch!
Senf oder Ketchup? Das wäre meins, Grillinstruktor.
Meinst du, diese Leute, die Drillinstruktor sind, nehmen das manchmal mit im von der Arbeit nach Hause und merken es dann nicht? Also wenn die dann irgendwie schönen, genüsslichen Kaffee trinken gehen und dann merken, Moment, ich schreie gerade den Barista an?
Na, ich weiß es nicht, ob es vielleicht das Gegenteil ist, aber wenn du dir so eine Doku anguckst über so Drill Instructor, es ist schon nicht so, dass man sich denkt, hoffentlich ist so einer der Vater meiner neuen Freundin. Und das, also ich glaube, mit dem Privatabhängen, glaube ich, ist schon, glaube ich, anstrengend.
Aber ich sehe da schon eine potenzielle Liebesgeschichte.
Also Hollywood-mäßig.
Ja. Er ist ein Drill-Instructor. Sie ist Andrea Nahles.
Beide suchen einen Job in der Bibliothek.
Naja, komm. Politische Gags von vor 5 Jahren irgendwie. Gibt es die noch, Andrea Nahles?
Ja, die ist jetzt, glaube ich, Chefin von der Bundesagentur für Arbeit, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da wird auch viel geschrien.
Ja, Mensch. Ja, egal, keine Ahnung. Für alle Menschen, die doch irgendwie Political Gags von vor 5 Jahren lustig finden. Weil der die Heute-Show kann den gerne haben.
Ich wollte mit dir über was reden. Eine Geschichte, die mir eingefallen ist auf dem Weg hierher. Und zwar, gibt es so aus deiner Vergangenheit Situationen, wo du dir wünschst, du hättest dich ein ganz kleines bisschen anders verhalten, dann hättest du heute noch ein besseres Gefühl dazu. Also ja, es geht nicht um viel, nicht um viel, das ist so ganz kleines bisschen besser.
Ja, das stimmt. Sehr, sehr viel Interaktion. Meistens dann so Sachen wie, keine Ahnung, guten Appetit, wenn der Kellner sagt, man sagt danke dir auch und so. Oh,
ah ja, okay. Ja,
so, solche Kleinigkeiten natürlich.
Ja, oder man sagt gar nichts und denkt sich dann im Nachhinein die ganze Zeit, der Kellner hat ein für ein dummes Arschloch. Hätte ich mal was gesagt. Ich muss an eine Geschichte denken und zwar, das war der erste Ägypten-Urlaub mit Belly. Also es war überhaupt unser erster gemeinsamer Urlaub. Ist schon lang her. Und wir kannten uns noch nicht so wahnsinnig gut. Und Ägypten, wahnsinnig sonniges Land. Ne? Wir sind da auch irgendwie im August hin, 40 Grad, die Sonne knallt runter ohne Ende. Und was ich nicht wusste, offensichtlich habe ich sowas wie eine Sonnenallergie.
Was?
Ja, das ist, also ich hatte das als Kind schon, dann war es irgendwie weg. Und also Sonnenallergie an sich, es gibt keine Allergie auf Sonne, sondern du bist auf irgendwas allergisch und dann, dass du sehr viel Sonneneinstrahlung kriegst, triggert dann diese Allergie. Und scheinbar war ich allergisch oder habe irgendwie nicht vertragen, die Bettwäsche in diesem Hotel.
War nicht gut genug aufgeschüttet.
War wahrscheinlich, oder halt als es noch warm war, als die Bettwärme noch drin war. Ich habe irgendwie das nicht richtig vertragen und nach der ersten Nacht und dann draußen im Freien und in der Sonne und so, habe ich am Hals einen roten Ausschlag gekriegt. Sowas hast du noch nicht gesehen. Also wirklich kreisrund, fast so groß wie ein Untersetzer von einer Kaffeetasse, gejuckt wie noch, also furchtbar. Und sah nicht schön aus. Und ich wusste nicht genau, was soll ich jetzt machen. Ich hatte nur Sonnencreme dabei, sonst nichts, die da drauf zu schmieren, das Ganze nur noch schlimmer gemacht, hat dann auch gebrannt und es war ein fucking Desaster. Und Belly natürlich auch nichts dabei und so als frisch verliebtes Pärchen fragst du natürlich auch nicht, sag mal, hast du vielleicht so Ausschlagsalbe dabei? Dann sind wir zu der Rezeption von dem Hotel. Weil die haben ja, oder damals zumindest, hatten die in Ägypten dann zumindest eine gute Hausapotheke oder manchmal gab es sogar einen Arzt in diesen Anlagen. Die hatten weder das eine noch das andere, aber der Typ von der Rezeption war wahnsinnig hilfreich und meinte, fahren Sie doch in die Stadt, da gibt es eine Apotheke, die helfen Ihnen bestimmt.
Ja, finde ich auch hilfreich. Andererseits, also gehen Sie in eine Apotheke. Ist jetzt, also, weiß ich nicht, wie habt ihr den,
helfen Sie sich doch selber.
Vielen Dank, boah, darauf wären wir, oh, dankeschön, oh, zum Glück haben wir den Menschen gefragt hinter der Rezeption.
Es war insofern hilfreich, weil er gleich vorgeschlagen hat, wie wir dorthin kommen können, weil das war nämlich schon ein Stück außerhalb diese Hotelanlage zu dem nächsten Ort, war bestimmt so. Also laufen konntest du es nicht und Fahrradfahren auch nicht. Außerdem hätte ich dann nur noch mehr Sonnenallergie gekriegt, wenn ich das gelaufen wäre. Dann hat er gesagt, die stellen uns den Fahrer des Hotels zur Verfügung, der uns dahin fährt.
Ach, geil.
Heute Nachmittag 14 Uhr passt es. Ich so, ja, je früher, desto besser. Total gern. 14 Uhr, wir warten vor dem Hotel. Steht da der Fahrer, aber mit einer riesen Limousine. Also wirklich so eine, so wie du es klischee-mäßig aus so einem Junggesellenabschied aus Vegas kennst.
Ja, wo dann oben immer noch jemand raus macht. Ja, genau. Also nichts, womit man zur Apotheke fährt.
Genau. So. Dann sind wir da eingestiegen. Das war wirklich riesig. Auch so hinten, dass du so im Kreis sitzen konntest, so groß war das. Sind eingestiegen, sind irgendwie 10 Minuten zu dieser Apotheke gefahren, wie die Königin, ne? Der Fahrrad angehalten, ist aufgestanden und hat die Türen aufgemacht.
Oh nein.
Wie bei einer Filmpremiere und wir sind die Stars, gerade dass kein auf dem roten Teppich niemand Fotos gemacht hat.
Ja, wenn du dir so interviewt, erst Belly, dann du, dann dein Ausschlag.
Genau. Und dann sind wir in die Apotheke rein. Währenddessen wartet der Fahrer draußen. Und niemand ist in der Apotheke. Und das ist wirklich so, also es war wirklich klischee-mäßig. Das waren sehr viele in diesem Ort, sehr viele halbfertige Bauwerke, viele Ruinen und so. Und es war schon kein wohlhabender Ort offensichtlich. Kommt zu dieser Apotheke hin, niemand ist da, wir gucken so durch das Schaufenster rein. Da drin gibt es irgendwie 7 Artikel. Davon waren 3 irgendwie Aspirin, keine Ahnung. Wir klopfen, klingeln, plötzlich kommt ein junger Typ, der war vielleicht so 21, 20, kommt hinter der Apotheke, sagt Hallo, spricht ziemlich gut Englisch, sperrt uns auf, wir gehen mit ihm rein, er fragt, was mir fehlt. Ich deute auf den Ausschlag, sagt er, I got a rash, bla bla bla, ich brauche Hilfe. Dann meint er so, ja, weiß er jetzt nicht genau, was er geben soll, wie er mir helfen kann. Und ich so, ja, aber also kannst du jemanden fragen, der sich da auskennt oder so? Und er so, ja, das ist gar nicht seine Apotheke. Okay. Und dann dachte ich, oh Gott, in welche Richtung geht's jetzt? Und dann meinte er so, nee, die gehört eigentlich einem Kumpel, der ist nur gerade weg. Aber er hat eine Idee, was er machen könnte. Zieht sein Telefon raus, wählt eine Nummer. Es klingelt, auf der anderen Seite geht jemand ran mit einer sehr dunklen, sehr autoritären Stimme.
Ein Grill Instructor.
Grill Instructor, genau. Und der Typ von der Apotheke hält mir das Telefon entgegen und sagt so, erklär das mal dem Typen, was du hast. Das ist der bekannteste Arzt Ägyptens.
Was?
Ich so, wie ist der bekannteste Arzt Ägyptens? Also ja, er hat einfach in der Hauptcharité in Kairo angerufen, hat sich zu der Haut Dermatologie durchstellen lassen und ist jetzt der bekannteste Arzt Ägyptens für diese Dings. Dann habe ich dem halt erklärt, was ich habe. Und dann meinte er, okay. Der Arzt auf der anderen Seite war mega nett, hat sich richtig Zeit genommen.
Ja, nebenbei hört man so, wir verlieren den Patienten.
Piep. Hier ist jemand Ausschlag.
Können Sie noch mal diesen Ausschlag beschreiben? Oh mein Gott, wir verlieren ihn.
Und dann hat sich richtig Zeit genommen. Wir haben bestimmt 10 Minuten telefoniert. Der wollte richtig genau wissen, was für Allergien ich habe und so. Also so richtig, ich habe selten in Deutschland so ein aufmerksames Arztgespräch
gehabt. Ja, weil du bist nicht privatversichert.
Weil ich nicht privatversichert bin, ja. Das wusste der nicht. Das war mein
Er ist in der Limousine vorgefahren, alles klar.
Ja, darauf läuft es dann raus. So. Dann sagt der bekannteste oder der beste Arzt Ägyptens zu mir wieder, ja, gib mir mal den Typen von der Apotheke. Ich übergebe das Telefon wieder. Die beiden sprechen. Der Typ von der Apotheke wühlt Schubladen durch, in denen noch irgendwie 2, 3 mehr Artikel und Medikamente und so waren. Und hat erst eine Sache nicht da. Dann sagt der Arzt, ja, nimm was anderes. Im Endeffekt hat er die passende Salbe gefunden. Gib mir die, kostet irgendwie 3 Euro oder so. Ich bin mega froh, diese Salbe zu haben.
Ja.
Wir wollen gehen. Dann sagt er, und jetzt kommt die Stelle, wo ich mir wünschte im Nachhinein, ich hätte mich anders verhalten. Jetzt sagt der Typ, dessen Apotheke das nicht ist, der sich eine halbe Stunde Zeit genommen hat, mir zu helfen.
Der den irgendwie größten Arzt Ägyptens für dich ans Telefon geholt
hat. Der gesehen hat, wie ich in der Limousine vorfahre, sagt, ja, ist cool, vielleicht hast du noch 2, 3 Minuten Zeit, ich habe hinten einen kleinen Souvenirladen.
Ja.
Möchtest du vielleicht was kaufen? Möchtest du was mitbringen?
Ja.
Und ich habe gesagt, nein, ich muss wieder ins Hotel.
Oh nein.
Und ich fühle mich so, so schlecht deswegen. Und muss aus meiner Sicht sehen, ne? Mein Hals hat gejuckt wie Sau. Ich hatte die Lösung für mein Problem.
Du wolltest einfach nur noch die Creme reinschmieren.
Diese herrliche Salbe, die übrigens innerhalb von 10 Minuten geholfen hat, als ich wieder im Hotel war. Es war halt irgendwie Kortisonbombe, keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur, dass es mir besser geht.
Ja.
Und habe dabei nicht dran gedacht, was ich machen könnte, damit es dem besser geht.
Ja.
Und das, also, ich fühle mich wirklich, wirklich schlecht.
Die ganze Geschichte wäre ja schon schlimm genug, wenn es einfach so passiert wäre, aber dass ihr danach, nachdem du gesagt hast, nee, sorry, in eine Limousine eingestiegen bist, mit einem Fahrer, der dir die Tür aufgemacht hat.
Ich habe ihm nicht mal Trinkgeld gegeben und ich könnte mich einfach, weißt du, das sind wirklich, also damals war es zumindest so, die Leute haben echt, die haben echt gekämpft, die haben echt gehustelt so, ne? Und ich habe dem nicht mal irgendwie 5 Euro oder so. Es ist wirklich, was für ein deutsches Arschloch. Und einfach nur, ja, ich habe was ich wollte, ciao.
Ja.
Und da fühle ich mich wirklich, das kommt so ab und zu hoch.
Ja, das glaube ich.
Ich fühle mich wirklich furchtbar deswegen.
Das sind leider auch so Dinge, die man nicht wieder gut machen kann.
Nee, ich kann also, ja nicht einfach nochmal da, ich weiß, war ja auch so ignorant, ich weiß nicht mal mehr, welche Flughafen das war.
Oh Mann, das wird mich auch sehr lange verfolgen.
Das ist wirklich, das ist so
das leid. Wird mich sehr lange verfolgen. Wirklich.
Und ich hatte dann ja sehr viel von dieser Salbe, ne? Und der Ausschlag war dann sehr lang weg, sehr schnell weg. Und immer wenn es später in irgendwelchen anderen Urlauben wieder aufgetaucht ist, dieses Problem, dieser kleine Ausschlag, habe ich immer was von dieser Salbe genommen. Bestimmt noch 4-5 Jahre hat die gehalten. Das hat immer perfekt funktioniert.
Ja.
Und es war immer so. Schlechtes Gewissen, aber der Ausschlag geht weg.
Aber gut, dass sich das immer dran erinnert.
Ja.
Oh, naja, ich stelle mir vor, wie der Typ halt dann zurück in seinen Souvenirladen ist und dann sein 6-jähriger Sohn: Und Papa, haben wir was verkauft? Also nein,
heute
wieder nicht. Wir werden uns wieder eine Erbse zum Abendessen teilen müssen.
Sowas, es tut mir leid.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, im Hinterzimmer haben 6 Leute gewartet, die ich entführen wollten.
Ja, ich hoffe es.
Ja.
Ich hoffe, das wird mir besser.
Das wäre das Best-Case-Szenario.
Ja, wirklich.
Ja, ich denke mir da immer, also, vielleicht war es ja auch ein Arschloch. Also, vielleicht ja, nur, weil er dir geholfen hat. Also, das
dann hat er es gut versteckt. Wenn ein Arschloch war, das richtig gut versteckt. Ich habe letztens einen riesen Arschloch gesehen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Und zwar, als ich von Barcelona heimgeflogen bin. Und zwar so einen Menschen habe ich schon lange nicht mehr in freier Wildbahn gesehen. Okay. Also das war auch wie im Film. Wir sind zurückgeflogen am Abend aus Barcelona und unser Flug hatte so, bis wir boarden konnten, hatte so ein bisschen Verspätung, aber leider so viel Verspätung, dann als wir dann alle im Flugzeug waren, irgendwie der Abflugplan so weit durcheinander gekommen ist, dass wir noch 1/4 Stunde im Flugzeug sitzen mussten, bis es losging.
Es standen schon Leute, bis es losging, nicht bei der Landung.
Nee, nicht bei der Landung.
Okay, weil das passiert auch häufig, dass Leute dann aufstehen und es wird dann gesagt, wir brauchen noch so 20 Minuten und du merkst, wie ein paar Leute, die stehen, sagen, nee, ich zieh's durch.
Ja.
Ich zieh's durch.
Ja.
Und dann in wirklich so einer Würdelosigkeit da vor dem Ausgang warten.
Nee, es war vorm Losfliegen, okay, noch in Barcelona. Und das ist halt wirklich, also mit Warten habe ich kein Problem. So, das stresst mich nicht wirklich. Aber wenn du im Flugzeug wartest und so eng auf eng und auch alle voll haben gehustet, Alter, es war wirklich. Oh, die Luft so trocken und so und Joy und ich beide wollten nur heim und fertig irgendwie von 2,5 Tage durchgehend Bier und einfach nur, wollte nur in mein Bett, mein frisch aufgeschütteltes
und
Bett.
Und eigener Zahnbürste.
Und eigener Zahnbürste, genau. Wer das wissen will, hört die letzte Folge. So, wir saßen 6. Reihe oder so, keine Ahnung, wo wir halt einchecken konnten und es war ein Germanwings Flug. Und es gibt ja bei diesen Kurzstrecke- und Mittelstrecke-Flugzeugen keine richtige erste Klasse oder keine Business Class mehr. Was du aber machen kannst, ist, du kannst einen besseren Sitz buchen. Die sind meistens ganz vorne, dass du ein bisschen mehr Beinfreiheit. Mhm. Und da ja meistens beim Flugzeug nur die vordere Tür geöffnet wird, kommst du halt schneller raus. Auf einem von diesen besseren Sitzen saß ein Typ und ich, also der war so typischer Businessman, der sich kurz so Freizeitlook angezogen hat. Also teure Hose, war so eine Armani-Hose und teures Hemd. Und was erstmal ja nicht schlimm ist, aber das hat sehr eingezahlt auf den Charakter, den ich jetzt beschreibe. Und zwar, was der nicht hatte, war eine Maske. Der wollte keine Maske aufsetzen. Im Flugzeug darfst du nicht fliegen ohne Maske. Dann kam die Stewardess und meinte, Entschuldigung, könnten Sie bitte, wir wissen alle, es ist nervig, aber könnten Sie. Und die war echt nett und das gut gemacht. Mhm. Dann hat er die angepflaumt, sowas habe ich noch nie erlebt, was ihr einfällt und, also richtig Maskenverweigerer-Typ. Mhm. Richtig anstrengend. Ja, kannst du ja erstmal, solche Arschlöcher gibt es überall, ganze Flugzeug jetzt mitgekriegt, hat es aber dann erstmal abgehakt. Was der aber dann weitergemacht hat in diesen 1,5 Stunden, wo wir da waren, der ist immer aufgestanden, konnte er ja, weil er in der ersten Reihe saß, und ist zu der Stewardess hin und hat Grimassen geschnitten wie ein Viertklässler. Der hat die Maske so runtergezogen. Genau, also du hast jetzt gerade die lange Nase gemacht.
Ja.
Und ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Der hat dann so, den Mund verzogen, hat die Maske über die Augen und hat sich einfach so lustig gefühlt so. Die Stewardess hat es dann so weggelacht. Die hat mir mega leid getan, weil ich glaube, die wollte ihm eigentlich eine knallen, was auch besser gewesen wäre. Und
da spricht der Pazifist aus dir.
Da spricht der Pazifist aus mir. Mit ihm nachher werde ich doch noch eingezogen. Und dann hat er also gemerkt, dadurch kriegt er die nicht, also kriegt die nicht provoziert. Was er dann gemacht hat, war, das Flugzeug steht, ne?
Ja.
Er ist auf die Toilette gegangen, vorne, wo dieser Vorhang ist, hinter dem die Stewards und Stewardessen ihren kleinen Bereich haben, wenn die nicht gesehen werden wollen, kurz mal sitzen wollen, den die so zuziehen können. Da war eine Toilette. Und da ist er hingegangen und hat gekackt. Und hat war 20 Minuten auf dieser fucking Toilette und ist nicht mehr rausgekommen. So dass die Stewardess sogar einmal geklopft hat.
Aber das ist die Toilette für alle oder für
die? Das ist die Toilette für alle, ja, aber die ist halt direkt bei diesem. Ja. Und das wird gleich noch wichtig. Und er ist also 20 Minuten nicht rausgekommen, hat auch rausgeschrien, was wir alles, Joy und ich alles gehört haben, weil wir halt in Reihe 6 saßen. Hat ich scheiße, rausgerufen.
Okay.
Mega unangenehm. Und dann kam er wieder raus nach 20 Minuten und hat die Tür offen lassen. Und hat sich wieder hingesetzt. Und dann musste die Stewardess quasi für ihn diese Tür zumachen.
Oh Mann.
Und so ging das dann den ganzen fucking Flug. Und als wir dann dann losgeflogen sind und wieder gelandet sind, wir sind in Düsseldorf gelandet, war ich in Düsseldorf beim Pinkeln, weil ich mir gedacht, ich gehe nicht mehr auf die Toilette, ja, wo der Typ vorher war. Das haben sich offensichtlich mehrere Leute gedacht, weil auf der Toilette, wo ich war, haben alle gesagt, mein Gott, hast du dieses dumme Arschloch gesehen?
Ja.
Und das war wirklich mal wieder, dass ich einen Menschen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, holy shit, hoffentlich.
Und guckst du seitdem kein James Corden mehr? Oder hast du nach dem Erlebnis? Sorry, ist ein sehr spezifischer
Witz. Habe ich nicht verstanden.
James Corden ist ein Late-Night-Host, der vor ein paar Wochen wo rauskam, dass er ein riesen Arschloch ist.
Echt?
Ja, kam raus? Mit ganz vielen Geschichten. Das war ein Witz für zwei Leute.
James Corden
und alle Menschen, die in Großraum Amerika in der Service-Industrie arbeiten.
Ist James Corden wunderbar?
Ja, ist ein riesen Arschloch.
Wunderbar gar nicht.
Aber egal.
Ja. Was ich tatsächlich gemacht habe, war, wir wurden abgeholt von zwei guten Freundinnen am Flughafen und ich musste dann an dem vorbei und der war irgendwie noch mit zwei so anderen Geschäftsleuten, die irgendwie seine Klaköre waren, dabei und hab ihn angeguckt und meinte, warum ist man so?
Wieso, hast du es ihm gesagt?
Ja, oder? Ja. Warum ist man so? Warum ist man so ein Mensch? Und dann hat er nichts drauf gesagt, dann bin ich gegangen. Aber mir war irgendwie wichtig, dass er merkt, dass das nicht egal ist, wenn man sich so verhält.
Ja. Ja, also ich glaube da, also dass ich hasse solche Leute, aber ich bewundere auch dieses Selbstverständnis.
Ja,
holy shit, Alter. Ist es mir schon unangenehm, wenn ich im Flugzeug sitze und auf Klo muss, zu sagen, sorry, kann ich einmal kurz auf Klo? Mhm. Und wenn du dann da so rumscheißierst und der scheißt dir auf den Sitz mehr oder weniger, da habe ich auch irgendwie Respekt vor.
Vor allem verstehe ich es aus einer Comedy-Prämisse. Aber in dem Moment, ich habe überlegt, klar, ob ich aufstehe, ohne Witz, aber das bringt auch nichts.
Unglaublich.
Ja,
aber Wahnsinn. Das ist auch was, mit dem ich esse sehr wenig Fleisch und wenn ich Fleisch esse, dann mache ich es manchmal so, dass ich mir einrede, das Tier war bestimmt Arschloch. Dieses Hühnchen. Also, wer sagt denn, dass die Tiere cool sind? Es gibt ja immer wieder Filme, wo Kinder dann plötzlich hören können, was Tiere sagen. Und es ist immer so, dass sie Freunde werden. Was, wenn es andersrum ist? Wenn ein Kind so plötzlich Tiere hören kann und dann merkt, ah, fuck, alle Schweine sind Antisemiten. Oh, shit.
Ja.
Oh, fuck, Hühner sind krass rassistisch. Das hilft mir dann manchmal. Stell ich mir vor, dass das Huhn vorher im Flugzeug war, irgendwie die Stewardess angeschnauzt hat und dann
ein Ei gelegt hat
und danach die Tür offen gelassen hat.
Ja.
Gut,
das gewöhne ich mir auch an.
Ja, dass dann irgendwie rauskommt, dass prominenter XY, wie bei James Corden, in Wirklichkeit ein Arschloch war. Das passiert ja immer wieder. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele historische Figuren, bei denen man das gar nicht auf dem Schirm hat, dass sie eigentlich Arschlöcher waren. Ich glaube, Benjamin Franklin zum Beispiel soll ein Riesenarschloch gewesen sein.
Da kann man das schon vorstellen. Also so diese Leute sind ja. Es ist schwierig zu erklären, aber mich wundert es gar nicht so sehr, dass jemand, der in so einer Machtposition ist, dann nicht daheim runterregulieren kann. Weißt du,
klar. Ich bin genauso wie du häufig im Showbusiness unterwegs. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich fände es aber auch lustig, wenn dann so andere Figuren wie zum Beispiel Jesus, wenn rauskommt.
Riesenwichser.
Es ging überhaupt nicht um Religion. Der war einfach so nervig und der wurde deswegen umgebracht. Was aber auch komisch sein muss, wenn man drüber nachdenkt. Stell dir vor, Jesus kommt wieder und merkt, Leute, wie unsensibel. Das ist das Symbol fürs Christentum. Das Ding, mit dem die mich umgebracht haben. Wollt ihr mich verarschen? Wirklich? Wisst ihr, wie hart mich das triggert? Wenn hier überall sind Kreuze. Das muss doch für ihn so wirken, als würden wir dich über den lustig machen oder so.
In jedem Bekannten- und Freundeskreis ist es ja schon ein bisschen so, dass man über die anderen redet, wenn die nicht da sind. Ne?
Ja.
Meinst du, dass die Jünger über Jesus so ein bisschen gelästert haben, wenn der nicht da war?
Ja, natürlich. Ja, klar. Ich bin der Sohn. Wie oft will er noch erwähnen, wer sein Vater ist? Das ist wirklich unangenehm. So, wenn die nicht in den Club reinkommen, dass dann Jesus sagt, weißt du eigentlich, wer mein Vater ist?
Nicht mit der Dornenkrone.
Unangenehm, wirklich. Ja, aber ich finde es schon spannend, dass das Kreuz das Symbol ist für das Christentum, obwohl das ja das Schlimmste ist, was Jesus passiert ist.
Ja, aber es ist halt auch stylisch, ne?
Das ist
schon ein gutes Logo.
Auch Glück gehabt, dass die Römer wahrscheinlich hatten, die so, was machen wir? Wollen wir ihn ertränken? Wollen wir ihn, ja, wir nehmen das Kreuz und alle Leute, die so zuständig für Christentum-Merch sind, so, yes! Wir hätten keine Ahnung gehabt, wie wir irgendwie aus Ertränken ein Symbol machen würden. Das vielleicht stimmt. So eine Welle oder so. Da gibt es ja auch das lustige Bild, wenn Jesus, wie Flaggen aussehen würden mit einem Kreuz, wenn Jesus in einer Explosion gestorben wäre. Und es ist dann stand so ein Kreuz und ganz viele Punkte. Oder die Ketten, diese Halsketten, dann statt so einem Kreuz dann irgendwie so ein
Feuerwerk immer schon an Weihnachten wäre dann schon immer Feuerwerk.
Ja, naja. Aber ich habe auf jeden Fall bei historischen Figuren, bin ich über eine Figur gestolpert, die ich dir gerne vorstellen würde. Oh, gern. Und zwar ein damals Superstar, George Edward Waddle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Waddle?
W-A-D-D-E-L-L.
Kommt mir bekannt vor, der Name.
Waddle. Hat bis 1914 gelebt, 1870 irgendwie 76 bis 1914 und war eine Baseball-Legende.
Ja.
Also ein Baseball-Superstar.
Baseball ist ein Sport, also ich gucke ja alles, ne?
Ja.
Ich gucke MMA, ich gucke Football, ich gucke Darts, ich gucke Fußball, ich gucke Basketball. Und ich wünschte, ich würde Spaß machen, aber ich gucke es wirklich alles. Aber Baseball ist was, wo sogar ich sage, ja, komm, das muss ich.
Ich bin mir auch immer noch nicht zu 100% überzeugt, dass es ein echter Sport ist.
Also, es sieht schon immer ein bisschen so. Doch, es ist schon auch geil. Also, ich mag auch halt dieses amerikanische Drumherum immer so gern. Das sind dann diese Helden-Stories und so. Das finde ich schon immer geil. Aber es ist zum Angucken einfach wahnsinnig langweilig, finde ich.
Ich verstehe es nicht so ganz.
Aber ich war mal bei der Baseball-Weltmeisterschaft in Ringsburg.
Die Baseball-Weltmeisterschaft wurde in Regensburg ausgetragen.
Ja. Oder war es die Europameisterschaft?
Oder war es die Kreisliga C?
Nee. Es war ein internationales Turnier. Es war entweder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft.
Europameisterschaft ergibt mehr Sinn, weil ich glaube, in Europa der Sport nicht so riesig ist.
Ja, es war wahrscheinlich die Europameisterschaft. Und ich war da beim Finale. Und das ist in Regensburg gibt es ein relativ geiles Baseballstadion von den Regensburger Legionäre heißen die. Und das Stadion ist, und das finde ich schon so ein, wenn man das auf der Bucketlist hat und das abhaken kann, ist richtig geil, weil das Stadion ist benannt nach einem lokalen Sportreporter. Das ist die Armin Wolf Arena in Regensburg.
Wie süß.
Und ich kenne den Armin Wolf noch von meiner Zeit in Regensburg beim Radio. Und der Tag, als das bekannt gegeben wurde, das war Wahnsinn. Da musste dein Ego musste eigens durch die Tür kommen. Das war richtig geil. Und in der Armin Wolf Arena war ich mal bei diesem Baseballturnier und das war schon eigentlich ganz cool, weil sich niemand für den Sport interessiert hat. Also du bist halt du hast halt Stuff zu essen.
Ja, ist eher so ein Nebenbei-Event auch.
Ja, komplettes Nebenbei-Event.
Es kann ja auch irgendwie mehrere Stunden gehen, ein Spiel.
Ja.
Oder ist es
ja, ja. Ganz viele es gibt halt Innings. Ja. Und es kann sogar über einen Tag drüber gehen.
Ja, weil es wird ja nicht die Zeit gemessen, so wie beim Fußball nach 90 Minuten
genau,
plus minus Innings ist vorbei. Sondern wenn ein Inning halt 3 Tage dauert, dann
genau,
dauert es
halt
dann
dauert
drei
das
Tage.
Halt so. Und was ich noch ganz kurz zu den Regensburger Legionären erzählen wollte, ich hatte von denen ein Cap. Und zwar hatten die eigene Caps von New Era, die eine Zeit lang diese sehr modischen Hip-Hop-Caps waren. Und die hatten eine eigens bestickte. Und ich war in New York und hatte dieses Cap auf. Und wurde auf dem Weg zur U-Bahn, als wir den ersten Tag dort waren, 4-5 Mal angesprochen von irgendwelchen Leuten, wo ich mir auch nicht sicher war, wollen die mir jetzt irgendwie Crack verkaufen oder mich ausrauben oder was auch immer. Und alle, und das habe ich danach erst gecheckt, wollten wissen, was das für ein Cap ist. Von den Regensburger Legionären, weil das gab es nur dort zu kaufen. Die wollten alle wissen, was für ein Cap ist.
Ach cool. Und also Shoutout an die Regensburger Legionäre. Ja. Ich wusste nicht, dass Baseball so ein Ding ist in Regensburg.
Ich weiß nicht, ob man das als Ding bezeichnen kann.
Aber die haben ein Stadion,
ist ja, ein Ding. Ich glaube, die spielen schon Bundesliga auch. Weiß ich nicht mehr, wie es inzwischen ist. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber war auf jeden Fall cool zu gucken, weil man es nicht wirklich geguckt hat.
Ja, weil es so entspannter war.
Was einfach. Ist jetzt mit
Waddle? Ich habe jetzt noch kein Pyro-Event bei einem Baseballstadion. Das wäre irgendwie fehl am Platz. Beim Baseball, wenn dann so Hooligans gibt es da, glaube ich, auch nicht so richtig. Obwohl die ja schon
aber Waffen, die Schläger?
Die hätten ja schon die Schläger bereit.
Große Handschuhe
quasi.
Und Bälle. Eigentlich wird sich's anbieten.
Ja, Waddle war auf jeden Fall auch dann in der Baseball Hall of Fame. 1946 wurde da aufgenommen, war ein riesen Superstar. Und das Lustige an ihm ist, dass er kein Arschloch ist, sondern einfach wie der liebenswerteste, lustigste Mensch der Welt wirkt, weil er so ein bisschen, er ist ein einfach gestrickter Mensch, der irgendwie aus irgendeinem Grund so ein Wahnsinnstalent für Baseball hat.
Okay.
Und er gilt als sehr unberechenbar. Und ich lese jetzt einfach ein paar Sachen vor, mit denen man, wenn man als Coach den hatte, Ja. Dann hatte man großes Glück, weil er war einer der besten Baseballspieler seiner Zeit, aber ja. Er war auch im Kopf ein sechsjähriges Kind.
Wie, weißt du, welche Position der gespielt hat? Also hat der den Ball geschlagen, geworfen oder gefangen?
Ich weiß nur, dass er Strikeouts hatte. Ich glaube, der war dann
war er Schläger.
Der Typ, der geschlagen hat, ja. Und er seine Strikeout-to-Walk-Ratio, keine Ahnung, war 3:1.
Weiß nicht, was das bedeutet.
Damit hat er die Major League Strikeouts für 6 Jahre angeführt. Keine Ahnung. Na, jedenfalls musstest du ihn dann halt auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Kind managen, weil zu Beginn seiner Karriere war es ein Riesenproblem, dass er oftmals mitten im Spiel einfach gegangen ist, wenn er zum Beispiel Lust auf Angeln
hatte. Zur nächsten Base aber.
Nee, der ist einfach, der ist einfach gesagt, ja, ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr zu spielen, ich gehe angeln. Also nein!
Das ist nicht dein Ernst.
Nicht, bitte, nicht, wir brauchen nicht gerade. Nee, ich habe gerade nicht, ich will gerade angeln gehen.
Aber war ein See in der Nähe?
Also nee, er ist einfach los und dann ist er weg.
Man hat aber relativ viel Pausen als Baseballspieler, glaube ich. Also du kannst schon, also so ein 2-3 Barsche kannst du schon rausholen
aus dem See. Vor? Du hast so Messi auf dem Feld und dann geht er so angeln. Also, ah, scheiße. Er hatte eine Faszination für Feuerwehrautos und rannte mehrmals vom Feld, um ihn während der Spiele nachzujagen, wie so ein Hund. Also wenn ein Feuerwehrauto zu hören war, dachte man sich, oh scheiße, und dann kann es sein, dass er da weggerannt ist.
Bin sehr froh, dass ich nicht den Podcast mit dem mache. Weil wenn hier immer, wenn eine Sirene losgeht.
In der Nebensaison verschwand er oft monatelang und es war nicht bekannt, wohin er ging. Bis entdeckt wurde, dass er in einem Zirkus mit Alligatoren rang.
Nicht dein fucking Ernst.
Du bist Trainer von dem Team, in dem er spielt. Und dein Superstar ist weg und du musst
ihn suchen. Vor allem ist es Pause und du hoffst einfach bloß, wenn es weitergeht, also wenn die Saison weitergeht oder wieder losgeht, hoffentlich kommen alle unverletzt zurück.
Ja.
Hoffentlich macht niemand irgendwas Dummes, hoffentlich macht niemand irgendwie
allein so ein leichtes sich den Knöchel stauchen, ja, ist ja schon eine Katastrophe.
Ja, was macht er?
Er geht in den Zirkus aus Spaß. Es war nicht sein Job. Ja. Er hat aus Spaß im Zirkus mit Alligatoren gerungen. Ja, also finde ich mega lustig. Er ließ sich sehr leicht von gegnerischen Fans ablenken, die irgendwann herausfanden, dass wenn sie Welpen hochhalten.
Welpen,
Hundewelpen.
Ja.
Waddle, alle stehen und liegen mies, um herüberzulaufen und mit dem Welpen zu spielen.
Ja, okay, also alles klar. Wenn ich, steht da, bei welcher Mannschaft er gespielt hat?
In sehr vielen. Das okay. War das Ding.
Also sagen wir mal, ich bin bei den Dodgers und spiel gegen Waddle, ne? Und ich bringe aus meiner Stadt meine komplette Fan-Community, die Ultras, alle Fangruppen bringe ich mit. Normalerweise ist es ja so, wenn du als Fan mit der Ultragruppe oder sonst was ins Stadion gehst, jemand schmuggelt Pyro rein. Du nimmst irgendwie die großen Fahnen mit. Du versuchst Choreo zu machen. Was ich machen würde, wäre, jeder muss einen Hundewelpen mit reinschleppen. Ja. Wir fahren im fucking Feuerwehrauto vor und in der Halbzeit verteilen wir so Angelscheine.
Und übrigens auch sehr glitzernde Objekte haben ihn oft sehr doll abgelenkt. Und also schön noch irgendwie so ein Silberbesteck von Oma mitnehmen.
Ja.
Das fand ich super lustig, weil es so. Es ist so.
Aber stell dir ganz kurz,
pure.
Stell dir die Sicherheitskontrollen beim Einlass ins Stadion vor. Haben Sie irgendwas dabei? Klappmesser, irgendwie Pyro, irgendwas. Müssen wir uns irgendwie Sorgen machen? Was ist das in der Tasche?
Nichts, nichts. Aber ich glaube, das ist ja das Frustrierende. Wenn du den als Trainer hattest, er war ein wahnsinniges Baseball-Genie.
Ja.
Aber du musstest den halt dann so, er hat halt besondere Bedürfnisse. Du musstest dann halt dafür sorgen, dass Hundewelpen nicht ins Stadion kommen oder dass Feuerwehrautos nicht bis zu ihm durchdringen oder dass Leute immer wieder in den Monaten, wo nicht gespielt wurde, ihn suchen und zu verhindern, dass er irgendwie im Zirkus sagt, hey, habt ihr Lust, mich zuzusehen, wie ich mit ein paar Alligatoren ringe?
Wir haben keinen Alligator da. Ja, dann besorgen wir halt einen.
Ja, soll ich von diesem 10-Meter-Turm springen? Und das finde ich so süß, weil es so eine ganz neue Facette von, der ist privat irgendwie so, wie man nicht erwartet hätte, aufmacht. Nämlich nicht ein Arschloch privat, sondern einfach so ein gutherziger, einfach.
Weißt du, wie alt der geworden ist?
Ja, der ist recht alt geworden, glaube ich. Also ganz normal alt. Glaube ich, warte mal, das muss ich jetzt natürlich googeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch jemand ist, den Fortuna anlächelt. Das ist so jemand, der so ohne eine einzige Sorge durchs Leben
läuft. Ja, der läuft so durch.
Geboren wird mit einem unglaublichen Baseball-Talent und nichts dafür tut wahrscheinlich auch. Wie frustrierend für dich als anderer Spieler, wenn du irgendwie jeden Morgen um 6 Uhr morgens aufwachst. Und
erstmal Liegestütz.
Liegestütz. Erstmal das Bett machen.
Erstmal das Bett.
Liegestütz.
Erst Liegestütz, dann Bett
machen. Du trainierst die ganze Zeit und so. Und dann kommt Waddle, der irgendwie von Leuten wieder hergeholt wird, weil er die Zeit, in der du trainiert hast, in einem Zirkus verbracht hat.
Ja.
Nimmt sich den Schläger, denkt sich, was spielen wir Baseball? Okay, wum.
Home Run.
Haut den krassesten Home Run raus, legt dann seinen Schläger zur Seite und geht angeln.
Das finde ich super. Finde ich auch mega. Das finde ich fantastisch. Waddle. Ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt heute im professionellen Sport. Also man hört ja immer wieder von irgendwelchen weirden Hobbys oder so Side-Stories und so, aber dass jemand sich so richtig, das ist ja schon krass unprofessionell auf allen Ebenen.
Genau, und gleichzeitig aber so ein Superstar.
Ja, genau, ich glaube, weiß nicht, ob sowas noch
gibt. Ich glaube, das gibt es nicht mehr, weil in der Zeit war, glaube ich, noch die Trainingsmethoden und die Verwissenschaftlichung des Sports noch nicht so vorangetrieben, dass Talent eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich glaube, mittlerweile spielt Talent auch eine Rolle, aber du hast so viel Wissenschaft auf den Sport geschmissen, dass du auch einen Normalo mit so einem Trainingsplan und den richtigen Drill-Instructors
was ich nach zum vorne Beispiel dann nicht kannst. Wusste, was da auch einzahlt auf die Theorie, wie wichtig Sportwissenschaft und Sportmedizin und so inzwischen ist. Ich weiß nicht, du ab und zu bist du ja auch irgendwo, wo Fußball geguckt wird, ne? Also du bist ja niemand, der jetzt, wenn jetzt Bundesliga ist oder irgendwie Fußball ist, dann schaltest du ja nicht bewusst den Fernseher ein und guckst, aber du bist ja schon ab und zu dabei, wenn wir in der Kneipe sind oder irgendwie zusammensitzen und dann läuft da Fußball. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, wenn Spieler ihr Shirt ausziehen, dann haben die sehr, sehr häufig so eine Art Männer-BH an. Mhm. Also so ein sehr enges
Unterhemd.
Ja, so ein sehr enges, aber auch kurzes Unterhemd. Und ich dachte bis vor kurzem, das ist dazu da, damit die Muskelpartien fester sitzen oder so. Aber da hängen Sensoren drin.
Ah,
ja, okay. Die werden quasi das ganze Spiel überwacht und dann wird es ausgewertet.
Ja, ich glaube, also mittlerweile ist es wirklich. Ja, egal. Ich habe gerade noch mal geguckt, ich muss das zurückziehen. Leider wurde Waddle nicht so alt. Der hatte ein starkes Alkoholproblem wohl. Oh. Und ist wohl auch monatelang dann in der Offseason einfach saufen gegangen. Und zwar auch so richtig mit
so einem Alligator saufen, das ist krass, glaube ich.
Ich glaube, genau so. Auch so in der Bar dann irgendwie zwei Bierfässer auf einmal, weil er ist wahrscheinlich auch so ein Riese gewesen. Hm. Und er hat dann aber, das ist ein bisschen traurig, er hat dann beim Helfen bei einer Überflutung sich Gesundheitsprobleme zugezogen und dann daran erlegen. Also super traurig. Aber das zeigt nochmal, was für ein, ich glaube, es war eigentlich ein herzensguter Mensch.
Ja, glaube ich auch. Shoutout. Rest in peace,
Waddle. So ein bisschen wünsche ich mir die Zeit zurück, wo es nicht mehr so eine Wissenschaft war, sondern wo auch viel einfach persönliches Talent den Ausschlag gegeben hat.
Ja.
Nicht, dass persönliches Talent jetzt keinen Einfluss hat, aber du weißt, was ich meine.
Apropos persönliches Talent.
Ja.
Mein persönliches Talent.
Überleitung.
Nicht Überleitungen.
Wow.
Dafür kann ich sehr viel Bier trinken. Ich habe eine Frage dabei, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte.
Oh, fantastisch, super Lust. Dann klopfe ich.
Yes.
Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
Die Frage, die ich mitgebracht habe, ist, und die kommt aus der Community, dafür vielen Dank. Was ist ein ungerader Sechser?
Ein ungerader Sechser?
Ein ungerader Sechser.
Okay, also ich denke mal, es hat nichts mit Mathematik zu tun. Das ist das Erste, worauf man wo man drüber nachdenkt, so irgendwie, es gibt ja auch eine Sphäre an Mathematik, die das eigene Verständnis übersteigt, so imaginäre Zahlen.
Ja.
Ja, bei dir ist es dann ab der vierten Klasse.
Ja.
Aber so Integralrechnung und so, okay, aber sobald es dann so in imaginäre Zahlen geht und sowas, dann oder alles, was irgendwie mit Quanten zu tun
sobald
hat.
Sobald die Buchstaben reinkommen, bin ich raus.
Ja, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es ist nicht irgendwie so eine besondere Zahl, so die eulerische Zahl und der ungerade Sechser. Ich glaube, das ist kein Ding. Ich glaube, es ist so eine Art, wir bleiben beim Sport. Ich glaube, es ist irgendein Sportbegriff. Also man hat ja immer wieder so, jede Sportart hat ja auch so seine eigene Sprache so ein bisschen.
Mhm.
Wenn dann Leute über Baseball reden, wenn die dann sagen, oh, der Pitcher hat seinen Doubledecker gefloppt, mal gucken, ob der Drill noch drin ist. Und man versteht nichts.
Nee.
Und wahrscheinlich ist ein ungerader Sechser irgendeine Vokabel aus irgendeiner Sportart, so beim Curling oder so. Wenn dann so Leute, die sich gut mit Curling auskennen, drüber reden, versteht man
und
dann
nichts. Wie ist die Konstellation beim Curling, beim ungeraden Sechser jetzt zum Beispiel?
Ich habe leider keine Ahnung von Curling, aber ich denke mal, das wäre dann so ein Begriff wie, wenn der Ball.
Ist schon falsch. wenn der Ball auf der sehr rauen Oberfläche.
Also, wenn man gewürfelt hat.
Was mit Würfeln?
Wenn der zum Beispiel so zwischen den Linien stehen bleibt, dann ist ein ungerader Sechser.
Mhm.
Das ist dann eigentlich gäbe 6 Punkte, aber weil er so ein bisschen dazwischen ist, gibt es 5,5.
Das ist komplett falsch.
Ja.
Aber die Idee ist nicht falsch.
Das ist was mit einer Sprache ist, die in einer Art Sportwelt oder so stattfindet.
Ja. Und auch mit dem. Wie du die Zählweise gerade begründet hast, das war auch nicht komplett falsch.
Dann ist es vielleicht ein Würfelspiel.
Hm.
Und wenn man würfelt.
Wenn der Würfel so stehen bleibt, so auf der Kante.
Genau, dann weiß man, ah fuck, ich bin in einem Traum.
Ja, genau.
Von Leonardo DiCaprio. Shit.
Kommt noch eine 21-Jährige vorbei, dann bin ich im Traum von Leonardo DiCaprio. Soll ich noch einen Tipp geben oder soll ich aufhören?
Gerne noch einen Tipp.
Okay, es ist weder Sport noch Würfeln, sondern es hat im entfernten, ist schwierig, was mit was Traditionellem in Deutschland zu tun.
Okay.
Also sehr vager Tipp. Aber sonst alles andere ist zu konkret.
Okay, aber es ist auf jeden Fall spezifisch deutsch.
Gibt es in anderen Ländern auch, aber ich glaube, in der Konstellation gibt es nur in Deutschland.
Okay, ich habe keine Ahnung. Hau raus.
Okay, worauf ich raus wollte, es hat was mit der Jagd zu tun, mit dem Jagen.
Ah, okay.
Und zwar geht es.
Das ist das Ritual, was die Menschen, die jagen gehen, vorher machen, um ein gutes Gewissen zu haben. Die dann so ein Bild von Hühnchen und jemand tut dann so, als wäre es Hühnchen und sagt rassistische Sachen oder so.
Ja, und man würfelt, welche Spezies geschossen wird. Und wenn es die 6 ist, dann schießt man die und die Spezies. Ich lese mal vor, ja. Es bezieht sich auf das Geweih bei Wild. Mhm. Nachdem das Erstlingsgehirn des Kitzbox nur Knöpfe aufweist, verfügt das.
Das meine ich mit spezifischer Sprache, die nur in dieser Welt stattfindet.
Ja, ich lese jetzt einfach den ganzen Artikel vor. Es kann sein, dass Informationen. Ich habe es mittelmäßig gut vorbereitet.
Okay, hau raus, lies einfach vor.
Muss ich zugeben. Nachdem das Erstlingsgehirn des Kitzbox nur Knöpfe aufweist, verfügt das zweite Gehirn nicht selten über insgesamt 6 Enden. Mhm. Daher nochmal der Hinweis. Nochmal, der Artikel geht gerade erst los. Daher nochmal der Hinweis, die Anzahl der Enten treffen keine Aussage über das Alter des Rehbocks. Okay.
Okay. Schon mal. Weiß nicht, wer das dachte jemals, aber
Wie bei Bäumen, wo die Ringe.
Aber das stimmt.
Das stimmt, ne?
Das stimmt, aber bei Marienkäfern, die Punkte sagen auch nichts aus.
So, ich lese einfach weiter. Das nächstgrößte Gehirn mit jeweils 2 Enten pro Seite bezeichnet man als Gabler. Danach wird es einfacher. Bei jedem weiteren Ende pro Seite, zu interessant. Bei jedem weiteren Ende pro Seite wird die Gesamtzahl der Enden genannt und die Endsilbe ER angehängt.
Also zum Beispiel, wenn ich so ein Wild erschieße mit so Gehirn und das hat auf beiden Seiten 8 solcher Abzweigungen, dann ist es ein
16er.
16er.
Genau. Beispiele, die hier stehen. Ein Bock mit 3 Enden pro Seite wäre somit ein
6er.
Ein 4, ein 8er und so weiter.
Ein ungerader 6er ist auf der einen Seite 4, auf der anderen Seite 2.
Mal gucken. Eine Unterscheidung wird dabei allerdings noch vorgenommen. Tritt eine unterschiedliche Anzahl an Enden pro Seite auf, so wird die höhere Zahl genommen und das Gehirn, wie im vorherigen Satz erwähnt, bezeichnet. Allerdings als ungerade. Beispielsweise wird ein Rehbock mit 2 Enden an einer Stange und 3 Enden an der anderen als ungerader 6er bezeichnet.
Hey, Moment.
Höhere Anzahl an der Enden ist 3. Wegen der unterschiedlichen Anzahl an Enden allerdings ungerade.
Ja, aber 3 und 2 gibt doch 5.
5. Ja, aber dann wird aufgerundet, glaube ich, wollen die uns damit sagen.
Okay.
Bei einer gleichen Anzahl würde man gerader 6er sagen.
Okay.
Also, genau. Und wenn jetzt auf einer Seite 4 und auf der anderen.
Wenn jetzt auf einer Seite 6x minus 2 sind und auf der Seite aber.
Was ist Reh?
Ja, okay.
Aber ich habe mal die erste Hälfte des Artikels selber komplett sparen können, rein zu copy-pasten. Aber ist klar, ne? Also er hat 5, da man nicht sagt, er ist ein 5er, wird aufgerundet. Also ist er ein 6er, aber das 5 ist ein ungerader 6er.
Ich hab's
so steht es auch in der Erklärung.
Ungerade 100% verstanden. aber ich finde es verrückt, dass du bei ganz vielen Sachen in der Natur Mechanismen, die Natur gemacht hat, um als Abwehr, dass das die Dinge sind, die dafür sorgen, dass wir sie jagen. Also bei Pflanzen oder bei Dingen, die zum Beispiel Schärfe haben. Die sind ja scharf als Abwehrmechanismus, damit die nicht gegessen werden. Und dann werden die aber spezifisch
Deswegen.
Oder auch halt Hörner, die haben also
wird dann in die Wand gehängt.
Ja, weil die Hörner sind so schön. Ja, eigentlich habe ich das Ding mir wachsen lassen, um Leute wirklich abwehren zu können, nicht um sie anziehen zu können.
Frag Elefanten, Alter. Das ist so, das war mittelmäßig gut vorgetragen.
Kriege
eine ungerade 4. Kriege ich dafür.
Das ist okay. Ja, Jagd finde ich aber auch ein faszinierendes Thema.
Könnte ich mir nicht vorstellen. Also, manche Tiere müssen geschossen werden und so, wegen Überpopulation, ist schon klar. Aber ich könnte es nicht, glaube ich.
Ja, es gibt ja auch die Anstellung, die sagt, du solltest nur dann Tiere essen dürfen, wenn du sie selber töten könntest.
Mhm. Ja, gut, wenn ich jetzt vorm Verhungern wäre.
Ja, klar, das ist was anderes.
Das schon. Aber also, ich könnte, glaube ich, jetzt nicht mir so eine Flinte umschnallen und dann auf so ein Reh schießen.
Ich müsste erst beobachten, wie sich dieses Reh in einer Flugzeugsituation mit Maskenpflicht verhält. Dann, dann könnte ich nochmal drüber nachdenken.
Ja.
Naja, nee, also ich hätte aber auch Interesse mal daran, gejagt zu werden. Also,
ja?
Aber auch so, also als Spiel quasi.
In so, wie in diesen Filmen, wo irgendwie 8 Leute im Wald wach werden und plötzlich wird auf einen geschossen.
Ja, oder wo es dann heißt, oh Gott, der Boss hat alle auf seine einsame Insel eingeladen. Das wird bestimmt ein toller Firmenurlaub. Und dann der Boss irgendwie mit seinen reichen Freunden sagt, wir machen die spannendste Jagd von allen, die Jagd auf Menschen.
Immer ein guter Film.
Ja, immer, wirklich immer ein guter Film. Einsame Insel, selten enttäuscht.
Gibt's einen guten Film? Ich glaube, der heißt ganz platt einfach nur The Hunt. Und was da spannend ist, glaube ich, gibt es auf Amazon, wenn mich nicht alles täuscht, auch umsonst. Was da spannend ist, dass man nicht genau weiß, weil es ist in Filmen oft so, dass man direkt weiß, dieser Mensch ist unser Protagonist, ist unsere Protagonistin. Da weißt du es nicht. Und das ist ganz, das finde ich ganz spannend.
Wenn das Absicht ist, ist das was sehr Gutes.
Es ist Absicht. Ja. Das ist ein gut, das ist, man denkt es nicht, aber das ist ein trashiger Film, das ist ein richtig guter Film. Das ist mein Filmtipp für diese Woche.
Apropos trashiger, erstmal mache ich die Rubrik zu.
Ja.
Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
Und mittelmäßig vorgetragen wurden.
Ja, war ein ungerader Zehner. ganz viele Rechte laufen gerade ab. Also die Rechte für Winnie Pooh zum Beispiel.
In Dresden jeden Montag.
Oh Gott. Nein, also Rechte für Figuren. So für fiktionale Figuren. Die sind ja immer gesichert für eine bestimmte Zeitspanne. Und von Winnie Pooh zum Beispiel, die Rechte sind abgelaufen.
Nein.
Und jetzt ist das eine ganz öffentliche Figur, die jeder Mensch nutzen kann.
Wir können
jetzt
einfach Winnie Pooh auf unser Podcast-Cover packen.
Ja, und wir können auch sagen, wir machen den Winnie Pooh-Film. Und ein Regisseur hat sich das nicht nehmen lassen, hat in der Sekunde, in der die Rechte abgelaufen sind und frei verfügbar waren, einen Film gedreht, einen Horrorfilm mit Winnie Pooh.
Nein.
Winnie Pooh und das Schweinchen, wie heißt es nochmal?
Piggy.
Piggy, genau. Und das also ist ein Horrorfilm, wo die Leute töten und ist einfach
auch ein Zeichentrick?
Nö, ist so ein, ich weiß nicht, so ein weirdes Zwischending. Ich glaube, das ist
Aber mehr unglaublich viele Fragen.
Ja.
Warum weiß der in der Sekunde, in der die Rechte für Winnie Pooh ablaufen, dass die ablaufen? Das ist schon eine sehr spezifische Suche.
Ich denke, er hat diesen Film gemacht und dann gemerkt, ah, fuck.
Nee,
rechtliche Probleme und dann gefragt, wie lange sind diese Probleme da? Und dann,
aber warum kann man denn die nicht verlängern? Wer hatte denn die Rechte an Winnie Pooh? Das ist doch kein Disney-Dings.
Ich glaube, das ist so, dass wenn du eine Figur erschaffst als Schöpfer, du eine gewisse Zeitspanne diese Rechte per se einfach hast nach deinem Tod und nach dieser Zeitspanne die aber zu einem öffentlichen Gut werden.
Ist das wirklich so oder ist das so ein Urban Myth wie 70 Jahre nachdem der Komponist tot ist, ist das Werk einfach frei verfügbar?
Das ist ja genau das, was ich gerade meinte.
Nee, bei der Musik?
Bei der Musik ist es, glaube ich, insofern nicht so, als dass dann ganz viele Plattenfirmen das übergehen, in denen zum Beispiel die Musik von Künstlern gehört dann trotzdem, was weiß ich, Sony.
Ja, genau.
Und obwohl,
Verlag.
Ja, also das gehört denen dann einfach.
Ja,
und dann, obwohl die Angehörigen oder so sagen, sag mal, selbst der Künstler selbst, so 30, 40, 50 Jahre nach meinem Tod.
Genau, das ist Verlagswesen. Aber warum, wie funktioniert das bei einer Idee von einer Figur? Also du,
das war so, wie ich das jetzt über Winnie Pooh mitbekommen habe.
Ist einfach dann frei. Was läuft noch so ab?
Weiß nicht, aber da können wir uns ja mal schlau machen.
Oh, das find ich
und so vielleicht gibt es dann bald eine romantische Komödie mit Darth Vader.
Winnie Pooh und einem Drill Inspector.
Ja. Instructor. Wir haben jetzt schon Grill Inspector, Grill Instructor, Drill Inspector. Ja, das heißt, es wird so langsam Zeit zum Highlight der Woche zu kommen.
Lass aufhören.
Dann mache ich die Formalitäten. Liebe Menschen da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören, auch schon seit so langer Zeit. Die Zeit verfliegt, uns gibt es jetzt schon seit über 3 Jahren.
Ja,
und,
mir kommt es vor wie 5.
genau, aber mir kommt es überhaupt nicht vor wie 3 Jahre. Sorry, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte einfach sagen, jetzt irgendwie, wo ich viel Zeit alleine habe und wieder heim gerade, merke ich, Herbst ist auch die Zeit, um nochmal Sachen Revue passieren zu lassen. Und ich bin dankbar, dass so viele Leute uns so lange schon hören und uns weiterempfehlen und Bewertungen dalassen. Und hoffentlich macht ihr das auch weiterhin. Auf jeder Podcast-Plattform, auf die man uns hören kann, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Lasst eine nette Bewertung da, bewertet den Podcast, empfehlt ihn weiter, bewertet unsere Bücher. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist was ich auf dem Flohmarkt gekauft habe und vergessen hatte. Und zwar, ich war vor ein paar Wochen auf dem Flohmarkt, ich bin gern auf Flohmärkten und kaufte auch sehr häufig was. Und oft mag ich so Sachen, die so ein bisschen, schäme mich fast ein bisschen, aber so hipsterisch sind.
Also so Plattenspieler oder so.
Nicht mal so krass.
Kameras.
So eher so alte Spiele zum Beispiel. Also die noch so aus ich habe zum Beispiel so ein altes Domino-Spiel zu Hause, was irgendwie so von 1920 oder so ist. Was ich für 3 Euro auf dem Flohmarkt gekauft habe, wo die halt die Schachtel schön sind, die also Sachen halt geil verarbeitet sind.
Der Typ vorher für dich einen Arzt in der Charité angerufen hat. Und dann meint, es kostet zwar nur 3 Euro, aber ich würde mich freuen, wenn du mehr und du dann so
sehr konstruierter Callback an dieser Stelle.
Völlig.
Und was ich zum Beispiel noch gekauft habe, ist so, das glaube ich, habe ich schon mal erzählt, so ein Würfelspiel, was so ähnlich ist wie, wie heißt dieses bekannteste Würfelspiel, was wir auch schon.
Kniffel,
genau. Und das aber mit so Tiersymbolen ist. Und das ist mega schön gearbeitet. Ich kaufe die Sachen immer total billig und die stehen dann zu Hause im Regal verstauben, machen mich aber irgendwie happy, weil das so alt und wertig ist. Und neulich auf dem Flohmarkt habe ich so. So schwere Kugeln gekauft. Mhm. Die sind wesentlich schwerer als Billardkugeln, kleiner, mit denen, die man so in der Hand so drehen kann.
Also sind, um zu beruhigen.
Ja, genau. Und die hatte ich vergessen bis vorgestern oder so. Und die stehen zu Hause in meinem Bücherregal und habe hab diese Schachtel aufgemacht und habe einfach mal mit diesen Kugeln so ein bisschen rumgespielt. Und es ist so chillig.
Sind es drei?
Zwei, die man
so rotiert einfach in der
Hand. Genau, und das macht so ein schönes Geräusch. Ich glaube, die sind aus Jade. Okay. Ich weiß nicht.
Aber fühlt sich das nicht an, als wenn man irgendwie einen Transformer irgendwie untenrum kraulen? Ist das nicht komisch?
Machst du mir nicht kaputt?
Wenn man zwei
es
so
ist ein Stein. Also es ist dann eher so ein mir fällt kein Fabelwesen aus Stein ein.
Okay. Ja gut, darüber denken wir mal nach.
Ja.
Aber ist es nicht, hast du nicht ein Hodengefühl?
Ein Hodengefühl?
Dass du irgendwie einen Hoden in der Hand hast. Weil ich stelle mir dir von der
Größe
her. Das
sind sehr dicke Hoden dann. Aber es sind sehr dicke Hoden.
Ja.
Also es ist ein bisschen kleiner als eine Billardkugel. Ich weiß nicht.
Okay.
Also wenn das bei dir so ist, dann soll sowieso regelmäßig zum Urologen gehen.
Dann brauche ich irgendjemanden, der mir eine Creme irgendwie klar macht.
Und das ist wahnsinnig beruhigend. Und was das Geile ist, aus diesen Steinkugeln, die werden irgendwie nicht warm. Die bleiben immer kühl.
Okay.
Und ich mag dieses Gefühl, dieses glatte, kühle Gefühl in der Hand. Und das beruhigt mich. Und dieses Wiedergefunden haben, ist mein Highlight der Woche.
Ja, Dinge wiederfinden ist generell immer ein schönes Gefühl.
Hm, genau.
Wie wenn man irgendwie Geld irgendwie in der Tasche findet, von dem man vergessen hat, dass es da drin war. Und dann fühlt es sich so an, als hätte man irgendwie 20 Euro gewonnen. Aber dabei waren das immer schon deine, aber das
fürs
Gefühl der Wiederentdeckung
fürs weiter
ist einfach so schön, weil du einer Zeit lang halt nicht wusstest, dass die 20 Euro existieren und dann tauchen sie wieder auf.
Mehr?
Und obwohl sie immer deine 20 Euro waren, fühlt es sich trotzdem so an, als hättest du 20 Euro neu dazu gewonnen. Verstehst du, wie ich meine?
Nee.
Also, es war schon immer Teil deines eigenen Geldkreislaufs. Aber dadurch, dass du den vergessen hast, fühlt es sich an, als käme dieser
ich noch immer
von außen.
Noch nicht kapiert.
Weil wenn man längere Zeit diese 20 Euro nicht mehr im Kopf hat.
Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.